Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Herzlich willkommen, mein Name ist Oliver Jeske und ich bin heute zu Gast in Hannover bei der Intermission. Mein Gesprächspartner ist Theo Volland. Er gehört zum Leitungsteam der Intermission. Theo, im ersten Teil unseres Podcasts haben wir so ein bisschen über deinen persönlichen Weg mit der Intermission gesprochen, wie du dazu gekommen bist. Und wir haben ein wenig beleuchtet, wie es im Land Gambia aussah. Also für alle, die das verpasst haben, jederzeit nachhörbar bei uns in der ERF Audiothek. Heute wollen wir so ein bisschen sprechen über die Entwicklung der Arbeit der Intermission mal als erstes. 61 Jahre gibt es die Intermission bereits und seit 26 Jahren seid ihr in Sierra Leone aktiv. Das heißt, da hat sich drumherum noch viel, viel mehr entwickelt. Wie hat sich sozusagen diese mal vor 61 Jahren zarte Pflanze zu einem großen Baum entwickelt?
Also wir hatten jahrelang eigentlich nur zwei Bereiche. Das heißt Indien auf der einen Seite und Hannover auf der anderen Seite. In Hannover vor allem die Arbeit mit Obdachlosen und Drogensüchtigen, Mission direkt da und Hilfe für die Ärmsten, auch hier in der Stadt. In Indien sehr stark Hilfe für Kinder, für Azubis, für Ausbildung, Ausbildungsprojekte, Waisenheime und so weiter. Und irgendwann ist dann ein Schweizer Zweig noch entstanden. Und im Laufe der Zeit kam Afrika mit rein. Heute, und das ist das Spannende, also gerade die letzten 4, 5, 6 Jahre, ist das Ganze nochmal fast explosionsartig gewachsen. Wir haben alleine von 2023 auf 2024 14 neue Projekte mit aufgenommen in unser Portfolio. Heute ist die Intermission, hilft die Intermission 5.400 Menschen in 14 Ländern mit 113 Projekten. Und das, also wir haben ein Wachstum, das uns selber überrascht, das gleichzeitig aber auch sehr viel Freude macht und sehr kreativ ist und wo man die ganze Zeit auch am Weiterentwickeln ist und in so einem Werk mitzuarbeiten. Einerseits eine kleine, charmante Mission mit wenig Mitarbeitern und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern. Andererseits ein wachsendes Werk, das richtig impulsiv ist. Da sind neue, ganze neue Felder dazugekommen in den letzten Jahren in Uganda, in Madagaskar. Viele kleinere Projekte in Ländern wie Kenia oder Tansania. Und was mich mit am meisten begeistert, ist, wie viel wir uns um Menschen mit Behinderung kümmern. Das ist was besonders ist bei der Intermission. Also beispielsweise Tansania, Uganda, da haben wir überall auch Projekte, wo wir Menschen mit Behinderung Ausbildung geben.
Das Ganze geschieht auch in Sierra Leone, das Land, wo wir heute unseren Schwerpunkt drauf richten wollen. Wie gesagt, 26 Jahre seid ihr dort aktiv. Wie ist es zu dem Engagement in Sierra Leone überhaupt gekommen?
Das ist durch einen unserer Mitarbeiter passiert und es ist eine ganz krasse Geschichte, wie Gott Türen öffnet. Stell dir vor, da lebt ein Missionar in Sierra Leone in den frühen 90er Jahren. Und der erlebt einen krassen Raubüberfall. Und bei diesem Raubüberfall bekommt er tatsächlich zwei Gewehrkugeln in den Kopf. Eine wirklich heftige Geschichte. Wird ausgeflogen aus Sierra Leone, ist ein Dreivierteljahr durch Operationen und so weiter, bis er an den Punkt kommt, dass er wieder arbeitsfähig ist. Der Michael Mietzal war dann eine Zeit lang an der Bibelschule Prake tätig. Und parallel lief in Sierra Leone dieser blutige Bürgerkrieg. Der Bürgerkrieg, der das Land von 91 bis 99 wirklich zertrümmert hat. Der aus einem der ärmsten Länder der Welt, vielleicht das zumindest 99 damals, das ärmste Land der Welt gemacht hat. Also das Land Sierra Leone lag völlig am Boden. Und aus Dankbarkeit Gott gegenüber und weil Gott ihn geheilt hat, Und weil er das Volk in die Völker in Sierra Leone wirklich geliebt hat, ist er noch vor Ende des Bürgerkriegs 1999 direkt wieder nach Sierra Leone. Und bei Sierra Leone, wenn man da in Lungi am Flughafen ankommt, der Flughafen ist auf der anderen Seite von der Bay, da ist das Meer dazwischen und dahinter ist Freetown. Und er ist damals mit dem Hubschrauber nach Freetown geflogen worden und ist über die zerstörte, zertrümmerte Stadt geflogen. Und wenn er beschreibt heute, wie er das von oben gesehen hat, dieses Elend, diese kaputte Stadt und wie ihm bewusst wurde, dass da, wo er gewohnt hat, in dem Stadtteil Kingdom, dass da kein Stein mehr auf dem anderen steht. Und dann hat er für sich entschieden, dass er da wieder anfangen will. Und hat mit der Intermission dann die ersten Projekte in Sierra Leone gegründet im Jahr 99.
Lass uns noch mal ein klein bisschen zurückgehen. Für die von uns, die mit der Geschichte Sierra Leones nicht so viel anfangen können. Sierra Leone ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, für ein Land, das eigentlich von seinen Bodenschätzen sehr reich ist, beziehungsweise sehr reich sein könnte. Das Thema Blutdiamanten ist ja ein ganz großes Thema. Kannst du vielleicht da noch ein paar Sätze zu sagen? Denn das ist ja letztendlich ein Stück weit zum Schicksal Sierra Leones geworden. Sein Reichtum auch an Bodenschätzen in Form von Diamanten. Ne?
Es ist das eine, es ging in diesem Bürgerkrieg um die Ressourcen, es ging um die Bodenschätze, es ging aber auch um Stammeskonflikte. Es sind verschiedene große Völker, die auch bewusst gegeneinander gekämpft haben, aber die Geschäftsleute von außen, die versucht haben, hier die Ressourcen rauszuziehen, das ist das, was das Land eigentlich kaputt gemacht hat. Und das ist durchaus auch heute noch eine Frage. Ich war in Regionen bei meiner letzten Reise, wo auch heute noch Diamanten abgebaut werden und wo es inzwischen ruhiger zugeht. Aber noch vor einem Jahr wurde man sehr, sehr genau kontrolliert, wenn man in diese Regionen reiste. Und die Menschen vor Ort haben von dem Reichtum, der da dort abgebaut wird, nichts, aber auch gar nichts. Es ist nach wie vor ein Land an der untersten Grenze der Armutsschwelle. Über die Hälfte der Menschen dort leben weit unter dem Armutsniveau offiziell. Tagelöhner, Menschen ohne medizinische Versorgung. Der Staat Sierra Leone zeichnet sich negativ aus durch das, dass in den Dörfern wenig bis gar keine Schulen aufgebaut werden. Dazu muss man wissen, dass im Bürgerkrieg 1200 Schulen zerstört wurden. Das ist immer noch nur im Bruchteil wieder aufgebaut. Und einer der Gründe, warum wir uns massiv um Schulaufbau, Schulen kümmern, Schulbildung in Sierra Leone als Zentrum unserer Arbeit haben, ist, weil die Schulbildung dort so vernachlässigt ist, weil die Menschen keine Chance auf Bildung haben, weil die Schulen zerstört wurden.
Ich darf vielleicht mal eine Zahl da zwischendurch einwerfen. Ich habe gefunden, eine Statistik im sogenannten Human Development Index steht Sierra Leone auf Platz 180 von 187, also ganz am Ende der Skala eigentlich. Und das zeigt eben auch, wie prekär die Zustände sind, die du gerade schilderst.
Da kam noch das Zweite dazu. Ebola hat 11.000 Menschen getötet in diesem Land. Die Ebola-Epidemie im Jahr 2014-15 und die Auswirkungen sind bis heute spürbar. Wir arbeiten auch sehr stark in Dörfern, die davon betroffen waren. Also wir haben angefangen, an Gegenden zu arbeiten, wo die Menschen vom Krieg sehr stark mitgenommen waren, haben unsere Arbeit dann ausgeweitet später auf die Bereiche, wo Ebola sehr heftig war und immer mit der Wirkung, dass Halbwaisen und Waisenkinder Hilfe bekommen auf unterschiedlichste Weise.
12.000 Waisen, schreibt ihr hier in euren Informationen, hat Ebola hinterlassen, ne?
Ich bin nicht ganz sicher, die Zahl ist wahrscheinlich deutlich höher noch. Also 11.000 Tote, ja, könnte passen. Die Zustände in manchen dieser betroffenen Dörfer sind verheerend, auch heute noch.
Jetzt haben wir mal diesen ganzen Horizont aufgespannt. Theo, wie konkret sehen eure Projekte aus in Sierra Leone?
Wir haben 14 Projekte dort, teilweise auch sehr große Projekte, die 9 davon sind im Zusammenhang mit Schulen. Die Schulen versuchen wir da zu unterstützen oder aufzubauen, entweder in den ehemaligen Ebola-Dörfern oder an Brennpunkten, wo die Ärmsten sind. Das erste hatten wir in Kingdom, das ist ein Stadtteil von Freetown, von der Hauptstadt. Da haben wir Kinder und Jugendliche dafür gesorgt, dass sie Schule bekommen, die also weißen Kinder aus dem Krieg. Und von dort ausgehend, das ist schön, das Projekt gibt es heute noch, da begegnen dir heute junge Leute, die studieren, die Jura oder Computer, IT und so weiter studieren, die aus dieser Community hochgewachsen sind und die in ein gelingendes Leben starten. Ich weiß noch, das Schönste war ein junger Mann, der mich angestrahlt hat, der sowas wie ein bisschen der Leiter dieser Gruppe von jungen Leuten ist, der mich angelächelt hat und mir auch gesagt hat, welche Bedeutung der Glaube an Jesus für ihn hat. Dieses Projekt ist eingebettet in eine christliche Gemeinde. Dann haben wir vor 20 Jahren schon angefangen, eine christliche Blindenschule zu unterstützen, weil uns die Menschen mit Sehbehinderung auch sehr am Herzen liegen. Grundsätzlich, Menschen mit Behinderung in Afrika, in Ländern des Südens, haben es sehr schwer. Oft sind es Schamkulturen oder Angstkulturen, wo die Leute dann in ihren Hütten versteckt werden, wo schon die Eltern sie eigentlich nicht rauslassen, wo sie sich
schämen. Die Familie sperrt sie regelrecht weg.
Weg.
Ja?
Mhm. Und wenn du dann da tatsächlich eine Schule für Blinde aufmachst, ihnen die Chance gibst, richtig zu lernen mit Blindenschrift, mit Braillemaschinen, mit einer Bibliothek, wo sie Literatur bekommen, die sie lesen können, mit Blindenschrift und bis dahin mit Computern, die so sind, dass du mit dem Computer dann lernst, dass das technisch möglich ist. Hier haben wir ein Projekt übernommen, das schon gab. Da kam dann ein Dormitory, also ein kleines Internat dazu, wo die Blinden dann auch untergebracht sind in einer guten Weise. Ende 23 haben wir die erste inklusive Sekundarschule für Sehende und Menschen mit Sehbehinderung in ganz Sierra Leone aufgemacht.
Das heißt, ihr gebt sehbehinderten, blinden Menschen eine Chance, nicht nur mit, nach deutschen Maßstäben würde man sagen, einem Grundschulabschluss abzuschließen, sondern weiter zur Schule zu gehen.
Das war der Punkt. Wir haben gemerkt, dass es die Leute, die Schüler über die Schwelle der Primarschule rausgewachsen sind und haben dann gemeinsam mit dem Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit ein gemeinsames Projekt gemacht und da die erste solche Sekundarschule des Landes hingestellt. Und auch da sind wir jetzt schon am Nachdenken, weil die Schüler werden älter. Es laufen die ersten Klassen der richtigen Oberstufe und wir denken weiter, was für eine Chance haben die Schüler hinterher. Ein Projekt haben wir schon, das habe ich besucht bei meiner letzten Reise. Und zwar gibt es 14 blinde Studierende, die an einer örtlichen Uni Lehrer werden. Und das ist eine sehr schöne Initiative, weil wir auch an der Blindenschule selber natürlich nachher Lehrer brauchen. Und wir wollen natürlich Lehrer, die auch selber Sehbehinderung haben, wissen, was es bedeutet und entsprechend die Schüler auch vielleicht anders behandeln, als man das als Sehender jetzt machen würde. Und gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, 14 Menschen einen echten Beruf zu geben. Da gab es einen Studenten, der mich angestrahlt hat und gesagt hat, ich wünsche mir so, dass sie auch an den anderen Schulen blinde Lehrer bekommen, damit Blinde auch da eine Chance bekommen. Und so gibt es vielleicht eine Multiplikationswirkung, dass es nicht nur an unserer Schule da diese Möglichkeit gibt für blinde Schüler, sondern später mal auch woanders. Jetzt ist es natürlich nur ein Studienzweig. Wir sind schwer am Überlegen und Arbeiten, wie man Ausbildung oder solche Sachen für die Blinden, wenn sie aus der Schule dann rauskommen, auch in anderen Berufszweigen hinbekommen kann.
Was mich nochmal brennend interessieren würde, du hast vorhin davon erzählt, dass auch eine Bibliothek aufgebaut wurde. Die muss man ja erstmal füllen mit Literatur, die in der Muttersprache erstellt ist und dann ja, für Blinde umgesetzt ist. Es braucht Unterrichtsmaterialien und dergleichen mehr. Wie seid ihr daran gekommen? Wie habt ihr das umgesetzt?
Hier gab es auch Lehrer aus Deutschland von Blindenschulen und es gab eine, ich denke, es war eine Blindenschule, die tatsächlich sehr stark unterstützt hat. Und da gab es Leute, die Einsätze gemacht haben dort und auch dann teilweise solche Sachen übernommen haben. Die Sprache ist Englisch, weil auch innerhalb der Schule unterschiedliche Völker zusammenkommen, die unterschiedliche Sprachen sprechen. Das heißt, die Unterrichtsmaterialien können in Englisch sein, aber halt in Englisch in Blindenschrift. Und das haben teilweise dann auch Leute aus Deutschland mit reingebracht. Und es ist beeindruckend, diese Bibliothek. Ich kann es nicht lesen, das heißt, ich weiß nicht, welche Bücher da stehen. Aber es war erstaunlich voll, das Ding. Und ich bin sicher, dass das gut ausgestattet ist, aber immer noch ausbaufähig.
Ja, trotzdem spannend. Ich sag mal, wie viele Menschen dann doch so an einem Strang ziehen müssen, damit so ein Ganzes dann funktioniert, ne?
Ja, und der nächste Schritt für uns in dieser Blindenschule ist, dass wir die 20 Jahre alte Primaria, dieses Dormitory und die Blindenschule selbst, dass es zu einer Einheit wird, dass es qualitativ hochwertiger wird. Also das ist jetzt der nächste Schritt. Aufgebaut ist sie. Wir haben eine wunderbare Sekundaria, aber wir müssen das Ding jetzt ein bisschen zusammenbinden und auch schauen, dass es in der Qualität wirklich vorne bleibt. Aber es ist fürs ganze Land ganz sicher auch, so wie es heute dasteht, ein Leuchtturmprojekt. Und ich freue mich so, wenn ich dann jungen Leuten begegne, die durch diese Schule gegangen sind und einen anstrahlen und sagen, ich will Lehrerin werden. Ich denke an Fatmata, 23 Jahre alt, die mir diesen Satz entgegengesagt hat. Ich will Lehrerin werden für kleine Kinder, weil ich sie lieb habe.
Theo, im Vorgespräch, in der Vorbereitung unseres Interviews, hast du mir so ein Stichwort zugeworfen? Gehhilfen und eine Tasse Reis. Was hat es damit auf sich? Da hast du mich neugierig gemacht.
Ich kam da vor 3 Wochen in Lungi am Flughafen an. Das ist an der Küste. Und direkt in dieser Stadt Lungi ging es am nächsten Morgen vom Hotelzimmer aus ins erste Projekt, was wir dort haben. Und wir haben in Lungi direkt ein Projekt, wo wir Menschen mit Behinderung helfen. Und Das eine ist, da ist ein Mitarbeiterteam von unserem Partner. Unser Partner, das ist die Cotton Tree Foundation, die Baumwollbaum-Olga. Und diese christliche Organisation, die hat unterschiedlichste Projekte bis hin zu Landwirtschaft, deshalb heißt sie so. Und die haben hier ein kleines Projekt, wo sie 30 Kindern mit Behinderung helfen, unterschiedlichste Art. Da geben sie Rollstühle und Gehhilfen aus für die Menschen in diesem Quarter, in dieser Stadt, für die Ärmsten und für Menschen mit Behinderung. Und sie geben einmal im Monat einen Sack Reis raus. Jetzt kann man gar nicht beschreiben, was ein Sack Reis in dieser Kultur und in diesem Umfeld für eine Bedeutung hat. 1 Kilo Reis kostet $1. Das ist heftig, weil das ist ein Tagesverdienst. Das heißt, für viele Familien, selbst für Familien, gibt es kein Kilo Reis, sondern eine Tasse Reis am Tag. Und wenn du da 25 Kilo Reis ausgibst für eine Familie, dann gibst du ihnen für ihr Überleben für den nächsten Monat einen Riesenzuschuss. Und die Menschen kommen schon deshalb in das Projekt, weil sie Nahrung bekommen, weil es ihnen hilft. Und mich berührt es, dass ein Land, das eigentlich, es ist das Land mit den meisten auch landwirtschaftlichen Möglichkeiten in ganz Westafrika. Sierra Leone hat Wasser und es hat Regen und es ist nicht, ich war zwar in der Trockenzeit dort, aber es ist ein Land, wo du Reisfelder siehst. Das ist kein Land, wo nichts wächst. Und in diesem Land können sie nicht mehr, die Bevölkerung ist so gewachsen, dass sie in diesem Land nicht mehr sich selber ernähren können. Und sie müssen von außen den Reis ins Land importieren. Und deshalb ist der so teuer. Und die Leute haben tatsächlich teilweise ein Hungerproblem. Mhm. Und ich finde es schön, dass wir gerade den Familien von den Ärmsten und das, die noch Menschen mit Behinderung in ihren Familien haben, Kinder mit Behinderung, dass wir gerade da dann Reis ausgeben können, Lebensmittel ausgeben können, Hygieneartikel ausgeben können. Und die das ist ein ganz einfaches Projekt. Und da schaut mich ein 20-jähriger Mann an, eindeutig mit einer Sehbehinderung, strahlt übers ganze Gesicht und erzählt, dass er Christ ist. Nebendran steht sein Papa und erzählt, dass er Muslim ist, aber überhaupt kein Problem damit hat, dass sein Sohn an Jesus glaubt und dass er sich freut über das Projekt und was sie da machen. Und man sieht, welche Wirkung das hat, wie es selbst Religionen dann zusammenbringt, wie die Offenheit der Menschen da ist, auch für den Glauben. Und es ist dieses kleine Ding, was man dem einzelnen Kind da tut. So ein Mädchen, das 2 Gehhilfen bekommt und dann plötzlich laufen kann. So, so wichtig.
Ja, Theo, 2 Fragen tauchen dabei mir auf, wenn du das so erzählst. Und es wäre mir wichtig, da diese Missverständnisse auszuräumen. Das eine wäre ja, dass man den Eindruck kriegen könnte, ihr bringt Menschen in eine gewisse Abhängigkeit hinein. Dabei ist ja, ich sag mal, Entwicklungsarbeit gerade, und ich gehe davon aus, eure genauso, darauf ausgerichtet, Menschen, ich sag mal, in Selbstwirksamkeit hineinzubringen. Ihnen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Und das Zweite, wenn du das so erzählst, wie gesagt, man könnte den falschen Eindruck kriegen, naja, der Sack Reis ist so die Aufforderung, dann komm mal zu uns und setz dich mit unserem Glauben auseinander. Sozusagen ein Deal. Und das ist es sicherlich auch nicht. Deshalb wäre ich dir dankbar, wenn du zu diesen beiden Bereichen noch mal was sagen könntest. Selbsthilfe und das Thema, inwieweit geht eure Hilfe mit einer bestimmten Erwartungshaltung in Bezug auf christlichen Glauben einher oder eben auch nicht?
Also grundsätzlich, wir helfen Menschen in Not. Und es ist tatsächlich auch völlig egal, aus welchem Hintergrund. Das ist lebensnotwendig. Das gehört zu unserer DNA schon immer. Die andere Seite, Hilfe zur Selbsthilfe. Fast alles, was wir machen in Sierra Leone, geht immer einher mit Bildung. Das heißt, grundsätzlich wollen wir, dass Menschen in Freiheit ein Leben in Würde führen können. Und das gelingt am ehesten da, wo sie tatsächlich eine gute Schulbildung, eine gute Ausbildung haben und ihren Lebensunterhalt selber sich erarbeiten können. Jetzt ist es natürlich bei diesem kleinen Projekt, es ist ganz basic und es ist in der Community, wo es noch nicht möglich ist, jetzt im ersten Moment eine Schule für die Menschen mit Behinderung zum Beispiel aufzubauen. Wir haben das aber auf der anderen Seite mit der Blindenschule und wir unterstützen Menschen an 9 Schulen im Land. Ich war selber überrascht, als ich das heute nochmal durchgezählt habe. Es sind tatsächlich 9 Schulen, Schulprojekte, die wir laufen haben. Und in diesen Schulen ist es so, es sind christliche Schulen. Wir wollen natürlich das Beste, was wir haben, die christlichen Werte, die Liebe zu den Menschen, Nächstenliebe leben und auch weitergeben, das ist keine Frage. Aber es ist an der Stelle auf jeden Fall sind's Projekte, die eine Offenheit und auch eine Liebe zu den Menschen haben und offen sind für alle.
Theo, wenn wir über Hilfe zur Selbsthilfe sprechen, hast du noch mal so ein ganz praktisches Beispiel aus deiner persönlichen Anschauung von Sierra Leone?
Wir kamen nach Port Loko. Das ist ein Ort, der ist geprägt vom Krieg. An diesem Ort hat der Staat und verschiedene Hilfsorganisationen haben dort Menschen zusammengezogen, die leidend waren vom Krieg. Frauen, die vergewaltigt worden sind im Krieg. Menschen, die sprichwörtlich in Stücke gehackt wurden und die entsprechende Kriegsversehrungen nach sich gezogen haben. Das heißt, wenn man in dieses Dorf reingeht, da sitzt in der einen Ecke vor der Hütte eine Frau, der fehlt ein Arm. Dann sitzt auf der anderen Seite jemand, arbeitet irgendwas, wo ein Fuß fehlt, ein Bein fehlt, die mit Krücke. In diesem Dorf hat Pastor Paul eine Schule gegründet. Und diese Schule, die haben wir schon relativ früh angefangen mit zu unterstützen und sind auch am Überlegen, wie wir sie weiter ausbauen können. Und es ist einfach schön mitzuerleben, was das für einen Unterschied macht. Selbst heute noch, inzwischen sind es die Enkel der Kriegsversehrten, die auf diese Schule gehen. Trotzdem sind es Familien, die extreme Bedürfnisse haben. Und was mir sehr gefällt, ist, dass es eine Eigeninitiative von einem einheimischen Pastor war, der da eine Schule aufgemacht hat. Und wir können mit ihm zusammen diese Schule entwickeln, können den Kindern in diesem Dorf eine Zukunft geben und schauen, wie man diese Schule weiter ausbaut.
Theo, wenn wir über Sierra Leone sprechen, wir hatten jetzt so ein bisschen den Schwerpunkt auf der Hilfe, die ihr für Menschen mit Behinderungen anbietet und wie ihr versucht, sie in Selbstwirksamkeit, in Selbstständigkeit hineinzuführen. Ein anderes großes Thema, über das wir unbedingt sprechen müssen, ist weibliche Genitalverstümmelung. Auch diesem schlimmen Verbrechen an zahlreichen Mädchen und Frauen versucht ihr zu begegnen. Wie macht ihr das? Wie setzt ihr da an?
Es ist so, dass unser Partnerwerk eine Leiterin hat, die letztes Jahr bei unserem Jubiläum hier zu Gast war und da von der Bühne runter gesagt hat, dass sie diesen schrecklichen Brauch selbst erlebt hat. Und dass, als sie diese Geschichte erlebt hat, 3 ihrer Freundinnen gestorben sind. Und dass sie seither mit allem, was sie ist, als Person und als Leiterin, dagegen ankämpft. Und das macht, ist natürlich für uns ein Ansporn, ihr da zu helfen. Es ist tatsächlich so, in Sierra Leone sind immer noch laut UNICEF 86% der Frauen zwischen 15 und 49 Jahren tatsächlich an der Stelle betroffen. Die haben das durchgemacht. Und wir haben mit einem BMZ-Projekt, mit dem Entwicklungshilfeministerium zusammen dieses Problem in 2 Dörfern angegangen. Wir haben in 2 Dörfern angefangen, intensiv diese Sache aufzuarbeiten. Da gibt's die Beschneiderinnen, die Sowais, so heißen die, die seit Jahrhunderten diesen Brauch ausüben. Dem steht gegenüber der örtliche Imam, die christliche Gemeinde und auch der Staat, die glasklar aus allen 3 Richtungen sagen, das geht gar nicht, die diese Tradition inzwischen auch von allen Seiten her verurteilen. Trotzdem wird sie bis heute ausgeübt. Jetzt in diesen 2 Dörfern, wo wir da reingegangen sind, ist es so, dass wir 100 Beschneiderinnen umgeschult haben auf andere Berufe. Und es waren Frauen, gestandene Frauen, geachtet in der Gesellschaft, die sich selber dafür entschieden haben, dass sie das nicht mehr machen wollen. Ich saß in diesem Projekt mehreren dieser Frauen gegenüber, die diese schreckliche Praxis hinter sich gelassen haben. Da sitzt eine wunderbare ältere Dame vor mir, die ganz sicher in ihrer Community einen hohen Stellenwert hat als von ihrer Person. Graue Haare, ein freundliches Seniorenlächeln in ihrem Gesicht und eine Person mit einem inneren Rückgrat, die innere Autorität ausstrahlte. Und dann schaut sie mich an und erzählt mir, wie sie das letzte Mal eine Beschneidung vorgenommen hat. und wie sie miterleben musste, wie dieses Mädchen unter ihren Händen gestorben ist, verblutet ist und wie sie die Entscheidung getroffen hat, dass sie das nie wieder machen will. Und wie dann unsere Organisation dort kam, unser Partner mit unserer Hilfe und ihr angeboten hat, umzuschulen. Und sie das Angebot angenommen hat, zusammen mit Dutzenden anderer Frauen. Und wie sie umgeschult haben, eine andere hat mir erzählt, dass sie jetzt einen Süßigkeitenladen aufgemacht hat, mit unserer Hilfe und Süßwaren verkauft und davon leben kann. Und wie dieses Projekt hat hunderte Mädchen schon gerettet. Gleichzeitig saßen in dem Moment, wo wir da miteinander waren, mindestens 30 Mädchen zwischen 5 und 15 Jahren da am Rand in dem offenen Saal. Und ich wusste einfach, die werden das nie erleben. Und diesen Unterschied haben wir gemacht. Sie werden es nie erleben. Dann gibt's in dem Projekt Leute, die in die Schulen rausgehen, die Mädchen davor warnen, Leute, die in die Häuser rausgehen, die Eltern warnen und sagen, schaut mal, es gibt Alternativen. Und dann gibt's die Soweis selber, die davon erzählen, warum sie es nicht mehr machen. Und auf die Weise entsteht eine Wellenbewegung. Das ist jetzt ein Projekt, das zum Glück gibt's in dem Land noch viele andere solche Projekte, aber es ändert sich da gerade jetzt was wirklich in der Gesellschaft. Man muss das Problem mal nochmal benennen. 50.000 Beschneiderinnen sind selbst heute noch in Sierra Leone unterwegs und tun diese Dinge. Aber was für ein Unterschied in den zwei Dörfern, wo 100 davon es nicht mehr machen. Und für mich ist es ein ganz großer Wunsch, ein ganz großes Gebetsanliegen auch, dass wir dieses Programm noch ausbauen können, dass wir hier noch viele, viele Mädchen retten können.
Diesem Wunsch kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, wir können uns das als Männer sowieso nicht ausmalen, aber ich sage mal, das hat eine Tragweite, die ja ein ganzes Leben bestimmt, letztendlich, so eine Verstümmelung, ne?
Ich habe da ein Zitat von einem Mädchen, die von einer jungen Erwachsenen, die gesagt hat, nur damit das klar ist, ich bin unbeschnitten und ich bin stolz darauf. Unbeschnitten zu sein bedeutet, perfekt geschaffen zu sein. Wir erleben junge Frauen, denen bewusst wird, dass ihr Körper, so wie er ist, richtig ist. Und denen das bewusst wird und die anfangen, anderen davon zu erzählen. Es macht sehr viel Freude, das zu erleben.
Theo, wechseln wir nochmal ein bisschen das Thema, auch wenn das, worüber wir gesprochen haben, natürlich sehr, sehr wichtig ist. Bei deiner Reise gibt es auch so, ich nenne sie mal im positiven Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes, Zufallsbegegnungen, dass euch Menschen über den Weg laufen, begegnen, wo plötzlich eine ganz besondere Beziehung raus entsteht. Und das hast du auch erlebt oder miterleben dürfen.
Wir kommen ja in ganz krasse Umstände rein. Und wie krass die sind, wird immer wieder auch durch einzelne Menschen erlebbar. Bei diesem Projekt gegen weibliche Genitalverstümmelung, mitten unter den Leuten, die da vor uns saßen, war eine Frau, eine junge Frau, die hatte ein zugeschwollenes, eiterndes Auge. Und das fiel einem meiner Kollegen auf. Sie war mehr im Hintergrund, er hat sie entdeckt und hat dann gefragt, was ist dir denn passiert? Und sie hat dann erzählt, dass sie beim Holzholen im Wald hinten draußen, dass ihr ein Ast ins Auge gehauen hat und es seither eitert. Typische Situation, Menschen, die kein Geld haben, um zum Arzt zu gehen, das Auge, das nicht aufhört zu eitern, keine Chance auf medizinische Behandlung. Und dann stehst du da und du weißt, du kannst einen Unterschied machen. Wir waren 2 Tage in dem Projekt, das heißt, wir konnten helfen. Der Kollege hat die Frau zum Arzt geschickt. Einfach zum nächsten Arzt geschickt. Es gab tatsächlich in dem Städtchen einen. An sich ist das schon ein kleines Wunder, wenn es dann einen Arzt gibt. Sie ging hin. Er hat das Auge ausgewaschen. Schon als wir sie am nächsten Tag wieder getroffen haben, sah das völlig anders aus, weil es behandelt wurde. Und es wurde klar, okay, dieses Auge kann man retten. Und wir haben dann dafür gesorgt, dass sie die medizinische Behandlung vollends bekommt. Das sind diese kleinen Dinge, die da auf dem Projektreisen passieren. Irgendwo am Rande, ein einzelner Mensch, der dir plötzlich wichtig wird, dir wird bewusst, okay, wie krass ist das Leben der Menschen hier? Da geht dir ein Ast ins Auge und du kriegst keine medizinische Hilfe. Mhm. Und welcher Unterschied dann manchmal in den Projekten, wenn einem Kind in einer der Schulen, die wir unterstützen, sowas passiert und einfach dann medizinische Hilfe auch da ist. Hier war es jetzt mehr durch Zufall eine Person am Rande.
Mit weniger Zufall arbeitet in einem anderen Bereich und da geht es um ein richtig, sag ich mal, im positiven Sinne deutsches Thema, Fußball nämlich. Was spielt die runde Kugel in Sierra Leone und im Speziellen in eurer Arbeit, die ihr unterstützt, für eine Rolle?
Also wir sind ja in Hannover, mit Sitz in Hannover als Intermission. Und es gibt hier einen wirklich lebendigen Fußballclub, Hannover 96. Und ich bin auch immer noch sicher, dass der wieder aufsteigen wird. Dieser Fußballclub hat einen coolen Fanclub. Und der Fanclub ist öfters mal auch mit Dingen dabei bei der Intermission. Also wir haben schon öfters mal Trikots von Hannover 96 und auch Fußbälle und so verteilt dort in Sierra Leone und damit sehr vielen Menschen glücklich gemacht. Ich kam ans Ende Sierra Leones, hinter der Stadt Bo, hinter Kenema, an der Grenze zu Liberia, im tiefsten Hinterland. Da, wo der letzte Regenwald Sierra Leones beginnt. Und da haben wir ein Schulprojekt übernommen und sind dabei, da zu überlegen, auch ob wir mit Mitteln des Entwicklungshilfeministeriums auch da eine richtige Schule hinstellen können. Also ich komme nochmal von der anderen Seite her, das mit Fußball kommt gleich noch, aber die Situation in dem Dorf. Typische Situation für Sierra Leone. Niemand finanziert die Schule, niemand bezahlt Lehrer, ein großes Dorf. Sie haben sich irgendwo aus der nächsten Stadt jemand, der die Oberschule hinter sich gelassen hat, abgeholt und als Lehrer am Ort eingestellt gegen Naturalien. So entsteht eine typische Dorfschule in Sierra Leone. Das heißt, er wird nicht bezahlt, sondern er kriegt Lebensmittel und Unterkunft. Und das ist kein studierter Lehrer, sondern das ist einfach, in Deutschland wäre es ein Abiturient, der einfach als Lehrer eingestellt wird für die Kinder im Ort. Da waren so 2, 3 Lehrer so dabei und mit Eigeninitiative selbst gebaute Schulräume auf einfachstem Niveau. Wir haben uns das angeschaut mit der Zielsetzung ihnen, zu helfen, eine richtige Schule hinzustellen und auch zu helfen, dass sie richtig mit Finanzen, dass sie richtige Lehrer einstellen können und in diesem kleinen Dorf das Leben der Kinder verändert wird und sie eine Chance auf Zukunft und auf Bildung bekommen. Die Dorfältesten haben fröhlich davon erzählt, wie dankbar sie sind, dass wir da sind und haben dafür geworben, dass wir das machen. Und dann fängt einer an zu erzählen, wie sehr sie Fußball lieben.
Du, da würde ich aber gerne noch mal ganz kurz eingrätschen. Passt gut zum Fußball. Aber wie setzt man das um, ohne, ich sag mal, die Menschen, die das bisher gemacht haben, zu beschämen, sage ich jetzt mal. Wenn du sagst, da waren 3 Lehrer, in Anführungszeichen, die nach unseren westlichen Maßstäben keine Lehrer waren, so gilt es ja doch wahrscheinlich, deren Einsatz zu würdigen und nicht zu sagen, jetzt kommen wir hier vom Westen, bringen euch hier ganz neue Leute, die studiert sind und ihr könnt das alles vergessen, was hier bisher passiert ist.
Nee. Die Lehrer bleiben die Lehrer. Ah, ja. Das ist zentral. Und sie bekommen Weiterbildung. Manchmal sind diese Lehrer die Schlüsselpersonen. Das heißt, in einem anderen ähnlichen Projekt war ein ehemaliger Dorfchef der Lehrer. Das heißt, es sind Menschen, die wir in höchstem Maße fördern und sie bekommen dann zum ersten Mal im Leben zum Beispiel ein Gehalt, was ihnen auch wieder einen anderen Status gibt. Wir haben dadurch, dass wir so viele Schulprojekte da haben, können wir sie rausholen, auch zu echten Workshops, zu echtem Training und sie werden schrittweise weitergebildet. Also sie sind die Leiter Da kommt kein Lehrer von außen.
Verstehe. Also Sie kriegen quasi eine neben Ihrer beruflichen Tätigkeit dann noch eine Ausbildung parallel sozusagen.
Es geht um ein Upgrade dieser Schule. Dass wir auf einfachstem Niveau anfangen, heißt ja nicht, dass wir Sie nicht achten. Sondern im Gegenteil, wir gehen nur rein, wo schon so eine Initiative existiert. Wir suchen die einheimische Initiative und diese Menschen werden gefördert.
Prima, gut, dass wir das klargestellt haben. Zurück zum Fußball.
Also was uns total überrascht hat, es kam der klare Wunsch nach Trikots und nach Fußbällen in diesem Dorf. Und wir hatten sie jetzt diesmal nicht dabei, wobei wir uns sehr klar notiert haben, dass wir hier eine Möglichkeit haben, auch mit Fußball wirklich Menschen glücklich zu machen. Dann hat sich herausgestellt, dass in diesem Dorf, ich weiß nicht, sind vielleicht 1000 Einwohner, dass in diesem Dorf 3 Fußballclubs gibt.
Wow.
Und zwar richtige, die auch gegeneinander antreten und die einen Stolz haben, dass das ist Club 1, das sind die Löwen, das sind die, und die auf ihrem kleinen Bolzplatz da wirklich Fußball begeistert sind. Und das hat Spaß gemacht. Sie haben uns das demonstriert. Und wir haben für uns innerlich notiert, dass wir vielleicht auch mit Hilfe des Fanclubs von Hannover 96 in diesem Dorf auch fußballtechnisch einen echten Unterschied machen können. Um die Größenordnung der Schule nochmal darzustellen, in dem Projekt da geht es um 250 Kinder. Also es ist schon auch richtig krass, die Größenverhältnisse, die Hälfte der Bevölkerung sind Kinder. Und die Arbeit soll eine ganzheitliche Arbeit sein. Das heißt, es geht nicht nur um den Aufbau von der Schule. Wir wollen die Gesellschaft in dem Dorf im Ganzen fördern. Mich hat auch sehr gefreut, in diesem einen Dorf die Frage der Leute, könnt ihr uns weiterbilden in Sachen Landwirtschaft? Es gibt Wasser um das Dorf rum. Das Dorf heißt Dorf am Wasser. Und es gibt Reisfelder. Sie haben schon Eigeninitiative. Als ich dort ankam, standen in der Ecke 50 Setzlinge für Kakaobäume. Das heißt, sie sind selber am Probieren und Denken und versuchen auch als Dorfgemeinschaft zusammenzulegen und was zu produzieren. Sie haben uns die Backsteine gezeigt, die sie selber produzieren für den Schulbau, den vielleicht wir dann mal anstreben. Dieses Wir wollen selbst, das zu fördern, ihren eigenen Stolz zu fördern. Sie haben hinter der Schule schon ein Gelände, wo Probefelder sein können und bitten uns, wie man ihre Lehrer schulen könnte, wie man in ihrer Region bessere Landwirtschaft macht. Halleluja, das sind Ansätze, die haben schon mehr Ideen als wir selber. Wo du mit etwas Förderung an ganz kleinen Eckpunkten die gesamte Gemeinschaft voranbringen kannst. Das ist, worum es uns geht. Gemeinschaften voranbringen, in den nächsten Schritt bringen, in den nächsten Level. Und da ist gerade in diesem letzten Dorf, wo ich hinkam in der Reise, ist eine hohe Bereitschaft dazu da. Und gleichzeitig sind es ganz feine Menschen. Also 2 unserer Mitarbeiter haben in dem Dorf übernachtet, in der Hütte dort, weil sie die Menschen so lieb gewonnen haben. Sie waren schon das zweite Mal dort und es ist einfach eine Dorfgemeinschaft, die auch hohe Sympathie ausstrahlt. Und ging mir auch selbst so. Ich selber hatte einen kleinen Unfall, konnte nicht selber im Dorf bleiben. Aber die 2 haben dann da eine Nacht übernachtet, hatten in der Hütte, in der sie untergebracht waren, waren wunderbar untergebracht, auch wunderbar versorgt von der Dorfgemeinschaft, hatten in der Nacht eine Begegnung mit einer Tarantel, die interessant war, mussten eine Tarantel in ihrem Zimmer erlegen. Aber haben auch sehr positive Beziehungen in dieser Dorfgemeinde aufgebaut.
Theo, ganz lieben herzlichen Dank für deine Eindrücke aus Sierra Leone, von der Arbeit, die Intermission dort tut bzw. unterstützt. Einen Tipp hast du allerdings noch, wenn man nach Sierra Leone fährt. Man sollte am Ramadan kein Taxi fahren? Oder wie habe ich das, oder wie muss ich da, oder wie muss ich das verstehen? Nur für alle, die jetzt Interesse gehabt bekommen haben und selber mal in das Land reisen möchten.
Also wenn man mich fragen würde, was das Gefährlichste an so einer Afrika-Reise ist. Also das eine, die ich hatte tatsächlich einen kleinen Unfall dort, aber der war nicht, wie man es erwarten würde, irgendwo auf der Straße oder im Busch oder mit irgendwelchen wilden Tieren. Oder was mir passiert ist, ist, dass ich in einem Hotel tatsächlich, in einem einfachen Hotel, einen Sturz im Badezimmer hingelegt habe. Also die normalen Dinge sind wirklich gefährlich, weil es auch nicht immer dann ein Arzt erreichbar ist. Und ich habe da echt Gott erlebt, dass nichts passiert ist. Also ich hab schon sowas wie eine Rippenprellung davon getragen und ein paar sehr schmerzhafte Tage erlebt auf der Reise. Aber es ging alles gut. Das andere, was echt krass war, wo wir Gott erlebt haben. Es ist ja so, dass im Ramadan die Menschen in der Fastenzeit dann tagsüber weder essen noch trinken. Und das Problem mit nicht trinken bei 40 Grad Hitze, das ist schon krass. Und wenn dann dein Fahrer von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts trinkt, da war es schon auf einer Strecke, wo wir Stunden unterwegs waren, so, dass wir gegrübelt haben, ob der das durchhält. Er hat es aber gut durchgehalten.
Okay, wie schön. Auch da kann man Gott ganz praktisch erleben im Alltag. Theo Volland, ganz lieben herzlichen Dank für diese Eindrücke nochmals. Und ich freue mich, unsere Reihe rund um die Arbeit der Intermission ist noch nicht zu Ende. Ich freue mich auf Teil 3 unseres Podcasts. Da soll es dann um Kenia gehen. Ich kann es Ihnen jetzt schon mal ganz warm ans Herz legen. Ich habe mich vorher ein bisschen informiert und auch dort können wir über ganz, ganz interessante Dinge miteinander sprechen. Danke, dass du so begeistert erzählst.
Ich danke dir.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.